Bevor wir einsteigen in das Wort Gottes, vielleicht noch zwei Erlebnisse oder Begegnungen, die ich hatte auch während des Einsatzes. Das eine war, da waren wir am 24. in Braunschweig, wir waren ja auch in anderen Städten unterwegs, Detlef und ich und noch ein Ehepaar aus Belgrad. Und wir kamen ins Gespräch mit einer jungen Frau, die das erste Mal in der Drogenszene in Braunschweig war und sehr verzweifelt. Und wir kamen so ins Gespräch und sie sagte als erster Satz, es ist so schön, euch zu sehen hier. Als sie festgestellt hat, dass wir vom neuen Land waren und auch Hilfestellungen geben wollten und so weiter. Ich bin jetzt seit, ich glaube, sie ist 12 Jahre drogenabhängig, ist gerade erst nach Braunschweig gekommen, um nur mal zu zeigen, wie Gott so führt und wie er alles so in seiner Hand hat. Und sie sagte, ich bin heute das erste Mal hier und ich bin so verzweifelt, ich suche Hilfe, ich weiß aber nicht wohin. Ich will so gerne raus, ich will aussteigen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und jetzt seid ihr hier und erzählt von Therapie und Möglichkeiten auszusteigen. Und die war so überglücklich, einfach das Gespräch. Und klar ist das erstmal ein Ansatz und die Initiative muss von ihr kommen, sie muss die Schritte gehen, ja. Wir werden sie nicht dorthin tragen. Aber einfach nur zu zeigen oder zu sehen, wie doch Menschen auch immer wieder Hilfe suchen und es ist so gut, dass das neue Land und auch andere unterwegs sind und diese Hilfe anbieten, weil sie wissen sonst gar nicht wohin. Das ist eine andere Geschichte, die ich aus dem Baumwagen erzählen möchte. Es ist ja immer ein bisschen spannend, wenn man so englischsprachige Leute dabei hat, die brauchen immer Übersetzung. Das ist das eine, jetzt bei Andachten und so, aber wenn die im Einsatz sind, die können nicht so viel machen. Nicht? Also die sind sehr praktisch unterwegs und das ist auch gut so, aber die wünschen sich natürlich auch Gespräche und ich mache mir dann immer ein bisschen zum Ziel, sie so als Brücke zu dienen, um so zu den Gästen auch eine Brücke zu schlagen, dass sie dann auch mit denen reden können. Ich bin dann sozusagen der Aaron, ne? Also Mose und Aaron, ich war dann das Sprachrohr. Und wir kamen, ich saß mit einer aus Kalifornien zusammen am Tisch und dann kam eine Frau an den Tisch, gebeugt, gekrümmt, mit Kapuze und sprach sehr undeutlich. Und wir kamen so ins Gespräch und ich habe sie dann vorgestellt, ja, das ist eine Bibelschülerin aus Sacramento, aus Kalifornien. Und dann fing sie an, so ein bisschen Englisch zu sprechen, hat dann aber doch wieder auf Deutsch gewechselt. Und im Gespräch sagte sie dann, die klassische Frage, die wir vielleicht heute immer wieder auch hören, auch wir schon mal gehört haben, wenn es wirklich einen liebenden Gott gibt, warum muss ich seit 7 Jahren auf eine Spenderniere warten? Das war ihre Frage. Ja, wie antworten wir dann? Ne? Warum lässt das Gott zu? Ne, wenn es ein Gott der Liebe ist und warum hilft er mir nicht? Und dann habe ich diese Frage nicht selber beantwortet, sondern ich habe sie weitergeleitet. Sehr diplomatisch. Und habe dann die junge Bibelschülerin gefragt, wie würdest du denn antworten? Und sie fing dann an und sagte als erstes, ja, das ist gar nicht, das ist eine gute Frage, die ist schwer zu beantworten. Ich habe diese Frage auch schon viele Jahre in meinem Leben bewegt. Denn dann erzählte sie ihre Geschichte. Und sie hatte eine Schwester, oder hat eine Schwester, die schon seit vielen Jahren in Depressionen ist. Ein junges Mädchen, also etwas älter als sie, Mitte 20, die ist schon seit vielen Jahren in Depressionen, ganz schwer, völlig abgeschottet von der Welt. Und sie sagte, hatte auch diese Frage an Gott. Warum muss meine Schwester durch all das Leid gehen? Warum hilfst du nicht? Und währenddessen sie das erzählte, schossen ihr die Tränen in die Augen. Und in dem Moment schoss der sie das erzählt hat, ich war ja nur die Brücke, ne? Auch Tränen in die Augen. Und dann rannte sie plötzlich raus, sie ließ alles stehen, rannte raus aus dem Bauwagen und wir gucken uns an, ja, okay, was jetzt? Sie wusste nicht, warum ist sie jetzt rausgerannt und dann saßen wir da und haben gewartet. Ein paar Minuten später kommt sie wieder zurück und sagt, weißt du was, als du das so erzählt hast und ich habe nur deine Tränen gesehen, ich konnte das gar nicht aushalten. Wisst ihr, sie sagt, dieser Schmerz, der kam plötzlich über mich und ich musste so mit dir leiden auf einmal. Und Weihnachtszeit ist auch für viele, auch gerade in der Drogenszene, oft eine sehr emotionale auch Geschichte, weil sie oft auch Erinnerungen haben aus der Kindheit und so weiter. Und das spielte damit sicherlich auch rein. Aber sie konnte das nicht aushalten, dass sie plötzlich anfing zu weinen. Und dann, das Erste, was sie gemacht hat, als sie dann in den Bauwagen kam, die haben sich beide umarmt. Boom. Und dann standen die da. Ein paar Minuten haben sie einfach nur gedrückt. Und ich fand das so stark. Sie hat nicht versucht, das irgendwie theologisch zu klären. Sondern sie hat gesagt, ja, auch ich habe meine Fragen an Gott. Aber da gingen wir dann wieder zurück in das Gespräch. Ich habe einen Gott, der immer mir auch eine Perspektive aufzeigt, der mir Hoffnung gibt. In all den Fragen, in all dem Leid, ich habe einen Gott, einen Glauben, der mir Hoffnung vermittelt. Und das ist das, was sie dann am Ende ihr sagte. Aber das war sehr bewegend. Ich war jetzt mittendrin da, muss auch meine Tränen fast zurückhalten, als ich das so gesehen habe. Aber ich fand das so stark. Und ich glaube, das hat ihr mehr geholfen, als wenn man jetzt eine theologische Antwort vielleicht mit all den Bibelstellen, die wir kennen, ne, so vermittelt hätten. Aber einfach, und wir wissen noch eine andere Geschichte, wo auch jemand fast eine Stunde oder über eine Stunde jemanden umarmt hat, der so im Leid war. Ja, einfach diese Umarmung, einfach dieses mit dran teilnehmen an dem Leid und mitleiden. Das ist manchmal mehr als das, was wir vielleicht vermitteln in unserer ganzen Theologie. Und ich finde es auch stark, dass wir als Christen auch sagen können, ja, ich habe da auch meine Probleme. Ich habe da auch meine Fragen. Ich habe auch nicht auf alles eine Antwort. Ja, aber ich habe einen Gott, der da ist und der mich versteht. Und das ist das, was wir vermitteln dürfen auch. Wir dürfen da auch ganz echt sein. Und ich fand das so sehr bewegend auch zu sehen. Wir sind am letzten Sonntag dieses Jahres. Ich habe stark gerungen, ob ich jetzt so ein Thema altes Jahr, neues Jahr einsteige. Aber wir sind ja eigentlich offiziell im Johannesevangelium. Und ich habe doch entschieden, im Johannesevangelium weiterzumachen. Ich weiß nicht, was ihr so für, wenn ihr so auf das Jahr zurückblickt, macht oder auch in das neue Jahr hineinschaut. Bei mir ist es so, ich bitte immer Gott, dass er mir irgendwie einen Vers gibt, der mich so auch über das Jahr begleitet. Das mache ich eigentlich jedes Jahr, so Ende des Jahres reflektiert man ja oft. Neue Jahr, da sage ich immer, Herr, gib mir einen Vers, der für mich so ein bisschen auch wegweisend ist, der mich so ein bisschen begleitet auch. Und den habe ich auch, aber darüber will ich nicht predigen. Ich möchte doch gerne in Johannes weitermachen. Wir werden heute Johannes 5 uns anschauen. Wir haben ja Johannes 4, dieses zweite Wunder uns betrachtet, wo der königliche Beamte, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, sein Sohn lag krank und kam mit diesem Anliegen zu Jesus und hat gefragt, komm doch bitte und heile meinen Sohn, er liegt im Sterben. Und wir haben über das Thema gesprochen, was ist echter Glaube, was ist wahrer Glaube. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja? Nicht so wirklich, ne? Und wir haben am Ende festgestellt, dass wahrer Glaube darauf beruht, dass wir Gott beim Wort nehmen. Ja? Die Juden damals, die forderten Zeichen, sie wollten Wunder sehen und doch waren sie nicht wirklich interessiert an Jesus. Sie wollten nur das Wunder sehen, sie wollten Zeichen sehen, wollten dabei sein, das Sensationelle. Aber dieser Mann erlebte, dass Jesus ihn langsam Schritt für Schritt näher führte zu dem echten Glauben. Was dahin führte, dass am Ende Jesus gar nicht in diesen Ort Kapernaum gegangen ist, sondern einfach gesagt hat, geh, dein Sohn lebt. Und auf Grundlage dieser Aussage ging der Vater nicht gleich los, was wir vielleicht hätten gemacht, sondern er blieb noch die Nacht und ging den nächsten Tag erst zurück. Und auf dem Weg begegnet er seinen Knechten um die Mittagszeit und hört, dass sein Sohn gesund ist. Er glaubte dem Wort. Ohne irgendwas gesehen zu haben. Einfach nur das, was Jesus sagt, darauf stütze ich mich jetzt. Und er erlebte, dass sein Sohn lebte. Das können wir nachlesen, in Vers 50 steht das. Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Ja, das ist echter Glaube. Wir sehen erstmal nichts, wir nehmen das, was Gottes Wort uns sagt, an als für wahr und erleben dann, dass es wahr ist. Wir erleben es, denn das ist Glaube, von dem die Bibel spricht. Da haben wir geendet und jetzt gehen wir in Kapitel 5. Und ihr wisst ja, das Johannesevangelium hat ein wichtiges Ziel, nämlich uns Jesus groß zu machen. Deswegen dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, sein Name heißt Wunderbar. Ist ein sehr schönes Lied, es passt sehr schön in das Johannesevangelium. Es möchte Jesus groß machen, seine Herrlichkeit. Und wenn wir da anfangen zu sehen, zu erkennen, dann fängt es an, unser Leben zu verändern. Ne, diese zwei Komponenten. Jesus, wer er ist, und Glaube in diesen Jesus verändert unser Leben, gibt uns neues Leben. Das ist das Evangelium. Es fängt aber an mit Jesus, ja, dass wir ihn sehen, dass wir ihn entdecken, erkennen. Seine Herrlichkeit, seine Macht, dass er anders war und ist als alle, die je zuvor und nach ihm geboren wurden. Und davon erzählt uns Weihnachten. Und am ersten Zeichen, was Jesus tat in Hochzeit zu Kana, heißt es dann in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Da haben wir diese beiden Komponenten. Und das bestimmt unser ganzes Leben. Nicht nur der rettende Glaube ist das, sondern es ist auch der Glaube, der uns trägt. Jeden Tag neu. Wir brauchen immer wieder die Begegnung mit Jesus, ihn sehen. Und wo sehen wir ihn? Wie sehen wir ihn? Irgendeine Antwort? Im Wort Gottes. Ja? Da sehen wir, wer Jesus ist. Da lernen wir ihn kennen. Da hat er sich offenbart. Im Wort. Wir können es nachlesen. Wir haben es. Und wir sehen es auch natürlich in Menschen, die uns begegnen, die mit Jesus unterwegs sind. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie sich Gott offenbart. Aber in erster Linie hat er sich durch sein Wort offenbart. Und wenn wir das Wort lesen, dann erkennen wir, wie Jesus ist. Und das brauchen wir jeden Tag neu. Diese Begegnung mit Jesus, die bringt uns in Bewegung. Die hält uns bei ihm. Ansonsten würden wir nicht mehr hier sitzen, wenn das nicht geschehen würde. Ja, er ist derjenige, der uns trägt, der uns hält. Und wir brauchen immer wieder neu diesen Kontakt, diese Nähe zu ihm. Und das ist das Anliegen, Jesus zu erkennen. Und das soll uns bewegen, das soll unser Herz bewegen. Denn Jesus sagt in Lukas 19, Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das gibt uns dann auch die Motivation, auf Menschen zuzugehen. Weil eigentlich drehen wir uns lieber um uns selbst und kümmern uns um selbst. Man kann auch sein Leben ganz nur für sich leben. Auch als Christ. Aber so ist nicht Jesus. Jesus ging raus in das Elend hinein. Da, wo kaputte Menschen waren. Und wir werden heute unsere Lektion bekommen in der Richtung. Und die Welt ist voller kaputter Leute. Und sie geht immer mehr den Bach runter, das merken wir. Ne? Und da hat uns Jesus mitten hineingestellt in diese Not, in dieses Elend. Und Jesus kümmert sich drum. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann sollte dich das auch bewegen. Ja, und das ist das, was das Johannesevangelium ausmacht. Es führt uns zu Jesus, wer er ist, und es führt uns dahin, dass unser Leben immer mehr davon geprägt wird und verändert wird und neu wird. Und das führt uns jetzt in Kapitel 5. Seid ihr soweit? Wenn ihr die Bibel dabei habt, nehmt sie, lest mit. Und ich möchte erstmal, ich habe mal eine Predigt gehalten über diese ganze Begebenheit. Wisst ihr, ab Kapitel 5 wendet sich das Blatt. Bis Kapitel 4, von 2 bis 4, ist Jesus relativ populär. Die Leute sind begeistert von ihm. Ja? Auf falsche Art und Weise. Aber ab Kapitel 5 ändert sich das Blatt. Sie suchen ihn zu töten. Und der Grund ist genau die Geschichte, die wir jetzt lesen werden, diese Begebenheit. Denn da war ein Mann, der 38 Jahre lang krank war, schon, und suchte Hilfe und war verzweifelt. Und Jesus begegnet diesem Mann und er macht ihn am falschen Tag gesund. Die Bibel hat auch schon Humor. Dieser Mann wartet 38 Jahre gesund zu werden und dann wird er am falschen Tag geheilt. Ist doch lustig. Und aus diesem Ereignis entwickelt sich ein Hass gegenüber Jesus. Und das Blatt wendet sich von Popularität zu geächtet, verfolgt, gehasst. Ja, ab da ändert sich die ganze Lage. Und das auf Grundlage von dessen, dass Jesus an Menschen heilt. Ist immer interessant. Jesus tut den Menschen Gutes und erntet dafür Hass und Verfolgung. Ist interessant. Lasst uns den Text lesen. Ihr kennt ihn alle. Und zwar Kapitel 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt, Haus der Barmherzigkeit, das Wort heißt. Und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lagen eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Interessante Frage. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Schabbat an jenem Tag. Wir machen da mal einen Schnitt, weil daraus entwickelt sich jetzt als nächstes ein Dialog mit den Religiösen. Und das dazu führte, dass er in Vers 16 es heißt: Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Wir wollen eigentlich in dieser Begebenheit drei Aspekte herausnehmen. Das eine ist, wir wollen Fragen stellen an den Text. Was sagt der Text über die Herrlichkeit Jesu aus? Was spiegelt in diesem Text die Größe Gottes in Jesus wider? Das ist der erste Punkt, der wichtigste eigentlich. Das zweite ist, wie umschreibt diese Geschichte die menschliche Situation? Wie ist es um uns bestellt? Finde ich ein sehr passendes Bild, meines Erachtens. Und das dritte ist, was können wir für uns persönlich aus dieser Begebenheit mitnehmen? An Trost, an Herausforderung, an Ermutigung und so weiter. Schauen wir erstmal in die Begebenheit rein. Lass uns das nochmal zusammenfassen in ein paar Sätzen. Also vielleicht erkläre ich nochmal, wir haben ja den Text auch schon im Bibelkreis, da im Bistro schon mal behandelt, aber ich erwähne es hier nochmal. Dieser Vers 4 ist eigentlich eingeschoben. Der ist im Originaltext nicht vorhanden. Es gibt ja so Texte, die ganz weit zurückdatiert werden können. Dieser Vers 4 ist eigentlich in den Originalschriften nicht vorhanden. Und das hat folgenden Grund: Man hat das später reingefügt, damit man das Gesamtbild der Geschichte besser versteht. Tut aber nicht so weit zur Sache, weil es geht ja am Ende nicht um den Engel oder die Bewegung des Wassers. Das ist zwar Teil dieser Geschichte, aber es ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass Jesus in diese Not da hineinkommt und einen Mann heilt. Das ist das Entscheidende. Jetzt könnte ja jemand sagen, ja, woher weiß ich das nicht in anderen Teilen, dass auch so ist. Nun, da haben wir eben Manuskripte, die uns da ziemlich klar hinführen. Aber hier geht es nicht um Heilsentscheidende und auch nicht um wesentliche Dinge eigentlich, sondern mehr eine Verständnissache. Weil wir würden sonst nicht verstehen, wie kommt das Wasser plötzlich in Bewegung? Was ist da passiert? Ja, das ist eigentlich mehr eine Erklärung als eine Interpretation oder etwas Wesentliches. Ja, nur, dass ihr das mal gehört habt, das kann mich sein, dass vielleicht jemand euch mal daraufhin anspricht. Also, da war eine Menge Leute. Wir wissen nicht, wie viele, aber eine ganze Menge. Es sind 5 Säulenhallen dort. Da passten wahrscheinlich eine Menge Leute. Und da war eine Menge kranke Leute. Und dann heißt es, dass Jesus erfährt, und dieses Wort ist vielleicht auch ein bisschen irreführend, also Jesus musste nicht jemanden haben, der ihm erklärt, dieser Mann war schon 38 Jahre da. Sondern Jesus wusste das. Das ist eigentlich das Wort, was hier benutzt wird. Er wusste das. Er brauchte nicht jemanden, das zu ihm Informationen zu geben, sondern er wusste genau, dass dieser Mann schon 38 Jahre lang wartet, gesund zu werden. Stellt euch mal nur diese Situation vor. Stellt euch mal vor, du hast eine Krankheit schon 38 Jahre lang und du bist immer kurz davor, geheilt zu werden. Und dann doch nicht. Boah, das ist heftig. oder nicht? Es ist manchmal ganz gut, wenn man die Bibel liest, sich mal in diese Charaktere, die, mit denen wir da lesen, auch mal selber hineinzuversetzen. Wie würde ich reagieren? Wie würde ich drauf sein, wenn ich 38 Jahre lang versuche, gesund zu werden und jedes Mal springt jemand anders vor mir hinein? Das ist hart. Aber wir wollen erstmal bei Jesus bleiben. Er wusste, dass dieser Mann in dieser Lage war. Und dann stellt er ihm eine sehr interessante Frage. Obwohl er wusste, dass dieser Mann 38 Jahre versucht, gesund zu werden, fragte ihn tatsächlich, willst du gesund werden? Nächste komische Sache, oder nicht? Was hättest du denn gefragt? Ich hätte ihm die Frage nicht gestellt. Na, offensichtlich will er gesund werden, sonst würde er nicht 38 Jahre lang dann liegen. Aber er hat mit Sicherheit etwas bezweckt mit dieser Frage. Weil Jesus tut, was immer er tut, hat immer Hand und Fuß. Das ist alles durchdacht. Von Ewigkeit her. Er ist nie überrascht. Und er stellt Fragen, die immens wichtig sind. Nicht für ihn selbst, sondern für den er fragt, war es wichtig, diese Frage gestellt zu bekommen. Offensichtlich, sonst hätte Jesus ihn nicht gefragt. Richtig? Richtig. Aber warum er die gefragt hat, haben wir immer noch nicht beantwortet. Oder? Ja? Also, und dann gibt der Mann eine Erklärung. Er sagt nicht gleich im ersten Satz, was wir vielleicht erwartet hätten, natürlich will ich gesund werden. Sondern er entschuldigt sich. Ja, ich kann ja nichts dafür. Ich versuch's ja. Aber immer, wenn ich dann kurz davor bin, reinzuspringen in das Wasser, wenn es bewegt worden ist, springt jemand anderes rein. Er entschuldigt sich. Auch so, ne, typisch Mensch. Kommen wir noch hin. Und dann sagt Jesus einfach nur in Vers 8, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und dann heißt es, und das benutzt Johannes sehr häufig, und sogleich. Also nicht, das war nicht so ein langsam entwickelndes Gesundwerden. Der Typ, der lag ja auf einer Matte, vielleicht war er gelähmt, ich weiß es nicht. Aber offensichtlich war er nicht besonders schnell, weil er konnte nicht so schnell zum Wasser. Können wir von ausgehen. Und Jesus sagt, steh auf. Und er steht auf, nimmt seine Matte und läuft. Das ist die Situation. Was können wir hier über den Herrn Jesus sagen? Das erste ist, dass Jesus ganz bewusst in eine Menge von Leute geht und sich einen herausnimmt. Was sagt uns das? Denn er hält nur den einen. Er verschwindet dann wieder ganz schnell. Was sagt uns das? Dass Jesus ganz bewusst diesem Mann begegnen muss. Haben wir das schon mal irgendwo gemerkt oder gehört? Schon mal im Vorfeld? Könnt ihr euch erinnern? Wie war das, als Jesus nach Jerusalem auf dem Weg war? Er musste durch Samaria gehen. Warum? Er musste die Frau am Brunnen treffen. Er hätte auch einen Bogen machen können, wie alle anderen Juden gemacht haben. Die sind nicht freiwillig durch Samaria gegangen, weil das waren Feinde. Sondern Jesus heißt es, und er musste durch Samaria gehen. Warum? Weil er musste diese Frau begegnen. Und so sehen wir, dass Gott oder dass Jesus hier schon diesen Kontakt gesucht hat. Er wusste, ich muss diesem Mann begegnen. Und um ihm zu begegnen, musste er mitten hinein in das Elend gehen. Und er hat auch nur diesen einen gehalten, nicht alle. Gott ist souverän, Gott hat seinen eigenen Zeitplan, Gott hat seinen eigenen Plan und er erfüllt diesen Plan. So wie wir es hier sehen. Dieser eine Mann begegnet Jesus oder Jesus begegnet ihm und er wird geheilt. Das ist wahrscheinlich für mich als Christ eins der größten Vorrechte oder Geheimnisse oder Privilegien, du kannst es nennen, wie du willst. Dass ich wissen darf, dass Gott in Kontrolle ist. Bei all unseren Fragen, wenn wir zurückgehen auf diese Begebenheit mit dem Mädchen, die Frau, die 7 Jahre lang auf ihre Spenderniere wartet und warum lässt Gott das so und so. Wie gut ist es für uns zu wissen, dass all unsere Not, all unsere Schwierigkeiten, alle unsere Herausforderungen im Leben Gott kennt. Er weiß darum. Und alles im Leben als Christ hat einen Sinn. Und gehört zu dem, was dich zu dem macht, den Gott haben will. Und da gehört eben auch das Leid dazu, die Schwierigkeiten dazu, die Probleme. Die sind auch Teil dessen, dass Gott dich zu dem macht, zu dem man dich haben will. Und das finde ich so tröstlich. Bei all den Fragen, die wir haben, bei all den Herausforderungen, die auch das nächste Jahr uns bringen wird, dürfen wir wissen, Gott ist da. Gott macht keine Fehler. Und wenn ich das weiß, kann mich das immens trösten, stärken, bei all den Herausforderungen des Lebens. Und so sehen wir es hier auch. Jesus war nicht zufällig dort. Er musste diesem Mann begegnen und er musste ihn heilen. Das war Gottes Plan. Was können wir noch sehen? Wir sehen den Herrn Jesus als den Barmherzigen. Ja, er ist barmherzig, gnädig, voller Gnade und Wahrheit, haben wir schon in Kapitel 1 gelesen. Ja? Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Ja? Jesus geht hinein in das Elend und begegnet diesem Mann und heilt ihn. Das hat er nicht verdient, der wusste gar nichts davon. Am Ende kommt es sogar so weit, dass die ihn fragen, wer hat dich gesund gemacht, wer hat dir gesagt, dass du die Matte nehmen sollst? Und er sagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer der war, der mich gesund gemacht hat. Das kommt erst später. Aber versteht ihr, Jesus heilt diesen Mann. Und was hat der Mann dazu beigetragen, dass er das verdient hat? Hat er irgendwas verdient? Nein. Genauso wenig wir. Dass Gott uns in Jesus begegnet ist, das ist reine Gnade. Barmherzigkeit, dass er uns begegnet ist. Wir haben ihn nicht gesucht, sondern er ist auf die Suche nach uns gegangen. Und die Geburt Jesu ist der physische Beweis, dass Gott auf der Suche nach uns Menschen war. Er hat den letzten Preis, sozusagen das Allerliebste, was er hatte, gegeben. Wurde Mensch, wie du und ich. Haben wir das verdient? Nö. Das ist Gnade, Barmherzigkeit, ein Geschenk. Genauso wie dieser Mann es eigentlich nicht verdient hatte, trotz seiner ganzen Not und seiner misslichen Lage. Was können wir noch aus dieser Begebenheit herausnehmen, was uns das, die Herrlichkeit Jesu groß macht? Jesus, sein Wort, hat Macht. Er spricht nur ein Wort. Und der Mann wird geheilt. Ist das nicht auch wunderbar zu wissen? Wisst ihr, in die Drogenszene reinzugehen und das ganze Elend zu sehen, die Hoffnungslosigkeit, mit denen die Leute leben eigentlich, Tag für Tag, geprägt von gewissen Abläufen, aber eigentlich frustriert, wenn sie ehrlich werden. Sie sind getrieben. Sie leben nicht, sie werden gelebt, kann man so sagen. Sie sind nicht wirklich glücklich. Und wenn ich da nicht wüsste, dass Jesus die Macht hat, solche Menschen, aus solchen kaputten Menschen, neue Menschen zu machen, dann brauchen wir da gar nicht reingehen. Oder? Wenn wir nicht glauben würden, dass Jesus sein Wort Macht hat, dass er Menschenherzen verändern kann, dass er aus einem steinernen Herz ein fleischernes werden lassen kann, dann brauchen wir gar nicht rausgehen. Weil was können wir denen sagen? Wir können ihnen ein Dach unter den Kopf geben, wir können Menschen helfen, physisch. Aber es mag ihnen äußerlich vielleicht dann besser gehen, aber das Herz bleibt leer. Und da zu wissen, dass Gottes Wort, Gottes gesprochenes Wort, Jesus selbst, wenn er spricht, dann verändert sich was. Dann werden Menschen neu. Das ist das, was uns motiviert. Auch in die schlimmsten Ecken hineinzugehen und zu sagen, bei Jesus gibt es Hoffnung. Du kannst noch mal beginnen. Das Leben kann noch neu werden. Ja, das ist doch das Römer 1, Vers 16, um dieses nochmal zu verdeutlichen, wir werden jetzt im Bibelkreis Römer durchgehen, aber Römer 1, Vers 16 ist so ein Schlüsselvers. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist was? Was ist das Evangelium? Da heißt es ist Gottes Kraft. Gottes Kraft. Und das Wort, was hier benutzt wird, ist Dynamis. Dynamit kriegen wir davon. Und was ist Dynamit? Das haut alles um. Das sprengt alles. Fast alles. Ist ja nur ein Bild. Da heißt es hier, es ist Gottes Kraft zur Errettung. Für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Das ist Jesus. Er spricht ein Wort und es geschieht. Das ist das Evangelium. Es geht hinein in das Herz eines Menschen und es verändert ihn. Es gibt ihm ein neues Leben. Und mit dieser Botschaft sind wir unterwegs. Und wenn wir das nicht glauben für uns selber, brauchen wir nicht rausgehen und das denen erzählen. Aber wenn ich davon überzeugt bin, dass dieses Wort, dieses Evangelium Kraft hat und dass das, was Jesus sagt, wirklich stimmt, dann kann ich auch mit Überzeugung rausgehen. Das sagen mir oft Leute, du sprichst davon, als du bist davon überzeugt. Sag ich, ja, keine Ahnung. Es mag vielleicht so rüberkommen, ich habe auch meine Fragen, aber ich bin natürlich von davon überzeugt, sonst würde ich nicht hier sein. Klar bin ich davon überzeugt. Es hat mein Leben verändert und es kann auch dein Leben verändern, auch wenn ich vielleicht nicht so drauf war wie du, aber ich war genauso verloren. Ja? Ich war genauso verloren. Ich hatte keine Perspektive, keine Ahnung von Leben. Das habe ich erst entdeckt, als Jesus mir begegnet ist. Also, worin sehen wir die Herrlichkeit Jesu hier? Wir sehen sie einmal darin, dass er souverän ist, dass er handelt, dass er auf die Suche geht. Er geht auf die Suche, Menschen zu retten. Wie hier in diesem Fall dieser eine Mann, der 38 Jahre im Leid war. Wir sehen hier die Herrlichkeit Jesu in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade. Er ging in das Elend, nicht der Elend, das Elend kam nicht zu ihm, sondern er ging hinein ins Elend. Wir sehen die Kraft Gottes in Jesus, dass wenn er sagt, es geschieht, das Evangelium hat Kraft, es ist Dynamit. Und da haben wir schon eine ganze Menge. All diese Eigenschaften, die dürfen wir auch für das nächste Jahr in Anspruch nehmen. Denn Jesus verändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Und deswegen dürfen wir mit Hoffnung und Zuversicht, was wir vorhin im ersten Lied gesungen haben, hinausgehen in das nächste Jahr. Weil wir wissen, er ist da. Er ist schon vor uns vorausgegangen für das nächste Jahr. Für ihn ist das schon längst Vergangenheit. Wir stehen noch mitten davor und haben keine Ahnung, was alles auf uns zukommt. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist da. Er ist meine Zuversicht, meine Kraft, meine Stärke, meine Gnade. Schauen wir rein in, was sagt uns diese Geschichte über die Menschen aus? Findet ihr die Beschreibung, die wir hier finden in Vers 3, in diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezerrten, welche auf die Bewegung waren. Ist das eine gute Umschreibung? Würdet ihr auch sagen, so sieht eigentlich der Mensch wirklich aus? Vielleicht äußerlich alles Taco? Ne? Geh mal an Kröpke oder im Bahnhof da, du siehst die Leute alle hin und her laufen. Die sehen jetzt nicht unbedingt abgezehrt oder lahm oder blind aus, sondern denen geht es scheinbar gut. Die haben genug Geld, sie gehen shoppen. Aber innerlich, wie sehen sie da aus? Wenn sie ehrlich werden würden, müssten sie sagen, ich habe keine Ahnung, also irgendwie, das ist alles hier Fassade. Sie spielen etwas vor, was sie nicht wirklich haben. Und ich finde, diese Beschreibung hier umschreibt sehr gut den Zustand des Menschen. Er ist krank, er ist blind, er ist lahm und er ist abgezehrt. Und dieses Abgezehrt, das sehen wir auch immer mehr, oder? Dass die Leute lebensmüde werden. Bei all dem Überfluss, bei all dem Überdruss auch. Innerlich komplett leer. Und wir wissen warum. Weil sie kein Leben haben, kein echtes Leben. Aber das umschreibt so die Lebens, denke ich, die Situation des Menschen eigentlich ohne Gott. Er ist orientierungslos. Und mitten in dieses Leid hinein haben wir diesen Mann. Und das bewegt uns jetzt. Dieser Mann, 38 Jahre in seiner Krankheit zugebracht, versucht gesund zu werden. Und da stellt sich jetzt die Frage, warum hat Jesus ihm diese Frage gestellt? Willst du gesund werden? Habt ihr eine Antwort? Dann schießt mal raus. Ich bin ganz gespannt. Okay, er wollte vielleicht testen, ob sein Glaube auch stark genug ist, dass er wirklich gesund werden will. Das wäre eine Möglichkeit. Gibt es noch andere Varianten? Aus Mitleid? Ja, okay. Noch irgendwas? Warum stellt Jesus diese Frage? Willst du gesund werden? Wenn er wusste, dass er 38 Jahre versucht, gesund zu werden. Irgendwas mehr? Kommt, Leute. Mitdenken. Resigniert. Vielleicht war er eigentlich schon so weit, dass er sagt, das hat eh keinen Zweck. Ich bin zwar noch hier, aber irgendwie, es haut nicht hin. Aber naja, ja, vielleicht wollte ihm Jesus Hoffnung geben mit dieser Frage. Seinen Blick wegnehmen von diesem Wasser, was sich bewegte und wo er frustriert war, hin zu Jesus. Guck mich an. Er wusste ja nicht, wer er war. Er wusste auch nicht, dass er ihn gesund macht. Hat er eigentlich nicht gewusst. Aber zumindest vielleicht wieder neue Hoffnung geben. Du bist schon so lange in diesem Dreck. Und ich kann dich da rausholen. Aus deinem Leid. Meine Variante, wollt ihr die wissen? Ich habe den Vorteil, dass ich das sagen darf, weil ich hier vorne stehe. Aber wenn ihr mich persönlich fragen würdet, würde ich Ihnen das auch sagen. Stell dich mal vor, dieser Mann hat da 38 Jahre lang gelegen. Wie hat er sich eigentlich versorgt? Wenn der da so auf seiner Matte lag. Vielleicht hat er Leute gehabt, die ihm geholfen. Die haben gesagt, Mensch, der arme Kerl, der liegt hier schon so lange, komm, dem helfen wir mal. Wisst ihr, wenn etwas lang genug passiert und die Umstände zwar hoffnungslos sind, aber man kann sich auch arrangieren. Ich bin hier eigentlich versorgt. Stell dich mal vor, ich wäre jetzt irgendwo auf der Straße und müsste betteln. Nein, das scheint hier so, als wenn irgendwie die Leute ihn doch in seiner Not gesehen haben und ihn versorgt haben, sonst wäre er ja verhungert. Weil 38 Jahre lang da liegen und nicht arbeiten können, wird schwierig irgendwann. Ne? Da gab es noch nicht so das soziale Netz, was wir hier haben, Hartz IV etc. pp. Ja? Wenn du da nicht bettelst dann in deiner Lage, dann wirst du verhungern. Aber offensichtlich hat das irgendwie funktioniert. 38 Jahre lang hat er da gelegen und wurde versorgt. Und wenn das so ist, dann kann man ja auch sagen, Mensch, naja, mir geht es zwar schlecht, aber irgendwie lebe ich. Er hat sich dran gewöhnt. Ja? Okay. Ja, also irgendwie konnte er sich ja bewegen, aber eben nicht so gut, dass er nicht schnell genug war. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das auch einen interessanten Gedanken, dass wenn man lange Zeit genug in solch einer Not war, dann kann man sich auch irgendwie damit arrangieren, einrichten. Aber da will uns Jesus nicht, und da wollte Jesus ihn nicht haben. Er wollte ihn gesund machen. Um ihn herauszufordern, hat er ihm eine neue Perspektive gegeben. Willst du wirklich gesund werden? Willst du gesund werden? Hoffnung. Blickrichtung wechseln. Das hat alles damit, spielt da alles mit hinein. Und wisst ihr, das ist auch eine wichtige Frage in der Drogenszene. Ja? Wir fordern sie heraus.
Du kannst aussteigen, aber du musst es auch wollen. Und viele haben sich ihr Leben eingerichtet. Ja, die wissen, die haben ihre Abläufe. Und wenn sie daher ausbrechen, dann muss ich auch wieder für mich selber Verantwortung übernehmen, richtig? Der musste mich dann auch, konnte dann auch nicht mehr da weiterliegen und so tun, als ob, ne? Und dann sich versorgen lassen. Nein, er musste jetzt wieder selber für sein Leben Verantwortung übernehmen. Das muss man ja auch bedenken. Und oft ist es ja auch eine Flucht, Drogen oder andere Dinge. Es ist Fliehen von Verantwortung. Ja? Ist manchmal viel einfacher. Aber es führt uns in andere Abhängigkeiten. Aber hier war jetzt dieser Mann und Jesus fordert mit dieser Frage raus, willst du gesund werden? Mit all dem, was das da beinhaltet. Und er antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen. Er entschuldigt sich. Ja, ich gebe mir ja Mühe. Aber es klappt einfach nicht. Ja, so sind wir oft auch als Menschen. Wir schieben oder verschieben die Schuld auf andere, das hören wir auch. In der Szene, das hören wir aber auch in unseren ganz normalen Beziehungen. Ja, ne? Ich kann ja nichts dafür, ich bin so geprägt worden oder wie auch immer. Oder der hat das aus mir gemacht oder der hat das oder dies und das. Ne? Also alle anderen haben Schuld, nur nicht ich. Ja? Ist auch so typisch Mensch. Wir verschieben die Verantwortung auf andere. Und er sagt... Und das ist auch ein typisches Bild hier. Stellt euch mal vor, die anderen wussten ja auch, dass der schon so lange da liegt. Da ist auch keiner auf die Idee gekommen zu sagen, komm Leute, wir machen jetzt mal einen Pakt. Wir bleiben mal alle stehen und warten, bis er da hineingehupft ist. Davon lesen wir hier nichts. Denn jeder denkt zuerst an wen? Ist das bei dir auch richtig so? Stimmt das? Jeder denkt zuerst an sich. Ich will gesund werden. Auch wenn da schon einer so lange wartet. Ist mir doch egal. So ist der Mensch. Ich zentriert. Ich zuerst. Ja? Und das ist eigentlich traurig. Ja, und wir leben das, wir sehen das auch in unserer Zeit immer mehr, wie die Menschen immer mehr nur noch um sich selbst drehen. Keinen Blick mehr für den anderen haben. Und dann spricht Jesus, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Mitten hinein. Und ich finde das so genial. Wisst ihr, der Typ, der hat auch nicht mal gewusst, wer Jesus war. Das entwickelt sich später dann, er trifft ihn dann, Jesus geht wieder auf die Suche nach ihm, das lesen wir dann beim nächsten Mal. Zeit ist um. Dass Jesus ihn im Tempel trifft und da kommt er ins Gespräch, er lernt Jesus kennen und so weiter und so weiter. Was wir auch sagen können, ist, dass Jesus, wenn immer er etwas tut, nicht nur das Physische in erster Linie im Blick hatte, sondern dass die Seele heil wird, dass das Herz neu wird. Das ist das Entscheidende. Deswegen hat Reini das vorhin auch so betont. Das neue Land steht dafür, dass wir nicht nur Menschen aus der Droge raushelfen, sondern in Kontakt bringen mit Jesus, weil wir wissen, er ist der Retter. Die wahre Not ist hier im Herzen, nicht die Droge. Das ist ein Symptom. Aber das Problem, das Grundproblem des Menschen ist das Herz, die Sünde. Und dafür ist Jesus gekommen. Und wenn da heil wird, dann wird es auch äußerlich heil in unserem Leben. Mit all den Spannungen und Herausforderungen, die wir trotzdem haben werden. Ja? Aber das ist das, was wir hier sehen. Am Ende begegnet Jesus ihm im Tempel, in Vers 14 lesen wir das dann und so weiter. Aber wir wollen da noch nicht einsteigen. Wir sehen hier die Verlorenheit des Menschen, ganz praktisch, in verschiedenen Facetten. Und trotzdem macht Jesus ihn gesund. Da war keine Vorleistung, kein Glaube, im Gegenteil, Zweifel, Unglaube, Nichtwissen und trotzdem macht Jesus ihn gesund. Da haben wir schon drüber gesprochen, spricht von der Gnade Gottes. Was können wir für uns mitnehmen? Wir haben schon einiges gehört in der Anwendung. Was nehme ich heute Morgen mit? Was nimmst du für dich persönlich mit aus diesem Ereignis? Ich könnte dir das jetzt sagen, aber es ist eigentlich viel schöner, wenn du selber drüber nachdenkst und sagst, was will mir Gott heute Morgen sagen? Dass wenn wir auch in den Gottesdienst kommen, auch mit diesem Anliegen hereinkommen, nicht was sagt der Prediger mir oder was sagen andere mir, sondern was möchte Gott mir heute sagen? Dass wir mit so einer gewissen Erwartungshaltung auch kommen. Und von Gott Großes erwarten, nicht von dem Prediger oder von Menschen, oder vom Gottesdienst an sich, sondern dass wir zum Gottesdienst gehen und sagen, Herr, was möchtest du mir heute sagen? Wo möchtest du mir heute begegnen? Wo möchtest du mich stärken? Wo möchtest du mich herausfordern? Und dass wir solche Texte, wenn wir die lesen, auch für uns persönlich einfach fragen, Herr, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Vielleicht bist du in einer hoffnungslosen Situation. Und du darfst wissen, Jesus kann da direkt reinsprechen. Er kann Dinge verändern. Vertraue ihm, bleib bei ihm, gib nicht auf. Könnte eine Botschaft sein. Oder wir gehen weg und sagen, Mensch, der Herr ist souverän, er steht über allem, er kennt meine Situation. Ich bin ihm nicht egal. Da stecken so viele Botschaften drin, in dieser Begebenheit. Für mich ist eigentlich die schönste, dass wir hier einfach die Größe Gottes sehen in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. Das ist für mich immer ein Wunder. Wenn wir bedenken, was Jesus in Philipper 2 wird uns das so schön beschrieben, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu, sondern er entäußerte sich selbst und wurde Mensch. Und ich finde es so schön, er wurde Mensch, damit er uns begegnen kann auf unserer Ebene. Wäre als Gott gekommen, wir wären alle, wo immer Engel oder himmlische Wesen Menschen begegnen, was passierte da? Sie erschraken, sie fürchteten sich, sie fielen zu Boden, heißt es. Selbst Leute, die in Kontakt mit Gott waren und mit Jesus waren, die fielen wie tot zu Boden, Johannes bei der Offenbarung. Wäre unsere Reaktion, wenn Gott aus seiner Herrlichkeit so kommen würde, wie er ist, wir würden alle zu Boden fallen. Aber Gott wurde Mensch, um uns auf unsere Ebene zu begegnen. Man konnte ihn anfassen, mit ihm essen, schlafen, reden. Das finde ich so genial. Oder nicht? Weil wenn das nicht geschehen wäre, und das ist der zweite Teil dieser Menschwerdung, der zweite Teil ist, nur ein Mensch kann sterben. Gott kann nicht sterben. Er ist ewig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber er wurde Mensch, um am Kreuz zu sterben. Das ist der zweite Teil der Menschwerdung, wo wir jetzt gerade die Tage über nachgedacht haben. Vielleicht machen wir es so, dass ich dieses Ende offen lasse. Ich habe ein paar Anwendungsmöglichkeiten euch gezeigt, aber dass ihr vielleicht heute, wenn ihr so in den Tag, durch den Tag geht, einfach nochmal das reflektiert und sagt, Herr, was wolltest du mir heute Morgen sagen? Was kann ich aus deinem Wort heute mitnehmen und für mich ganz persönlich anwenden? Das fände ich am besten. Nicht, was ich euch sage, sondern was Gott euch sagen möchte. Das ist das Entscheidende. Und dass wir das, den Gottesdienst auch so, zumindest was meinen Teil betrifft, beenden, dass wir noch beten. Vielleicht eine Minute einfach in der Stille bleiben und dann schließe ich ab mit dem Gebet und dann übergebe ich an Jürgen. Lass uns kurz ruhig und stille werden. Vater, es tut so gut, einfach zur Ruhe zu kommen in all der Hektik des Lebens. Danke, dass du ein Gott des Friedens und nicht des Unheils bist. Und dass du ein Gott bist, der uns begegnen möchte, der die Begegnung mit uns sucht. Und das bewiesen hat in der Menschwerdung deines Sohnes. Na Jesus, wir wollen dir danken, dass wir in dir alles sehen, was an Herrlichkeit da ist. Und wir sehen oft nur einen kleinen Bruchteil von dem, wer du wirklich bist. Danke dir, dass du uns in diesem Jahr getragen hast mit all den Herausforderungen. Es war nicht immer einfach. Aber danke, dass wir sagen dürfen, du bist treu. Du stehst zu deinem Wort und du gehst auch mit uns in das neue Jahr. Danke dir für deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Liebe zu uns Menschen, obwohl wir so weit von dir entfernt gelebt haben. Danke, dass diese Hoffnungsbotschaft auch heute noch gilt für Menschen, die dich nicht kennen und dass du uns immer wieder neu bewegst und auch unser Herz füllst mit deiner Liebe. Denn wir aus uns heraus würden uns bei weitem nicht um solche Menschen kümmern, sei denn du begegnest uns persönlich und zeigst uns immer wieder neu deine Liebe zu uns. Dafür wollen wir dich preisen und dir danken. In Jesu Namen. Amen.